Deutschlandfunk, Kultur heute.
Heiß, aber nicht hitzig. So geht's in Kärnten zu, wo die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur enden. Gelesen ist jetzt alles, geerntet wird morgen. Dann gibt's die Preise. Mehr dazu gleich nach dieser Übersicht. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Wir wollen wissen, was das Netzwerk für Theaterschaffende gegen Antisemitismus ist. Es gründet sich morgen in Augsburg. Wir sprechen mit der Initiatorin. Die britische Filmszene 10 Jahre nach dem Brexit-Referendum beschäftigt uns. Und Bad Hersfeld. Hersfeld ist manchmal eben auch ein Vorort von Hollywood. In der Stiftsruine gab es nämlich das Mittelalter-Epos vom unwissenden Ritter Parzival modernisiert. Die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur am Wörthersee in Klagenfurt, sie gehen langsam zu Ende. Sie stehen im Zeichen des 100. Geburtstags der Namensgeberin Ingeborg Bachmann. Die Dichterin wurde dort geboren. 10 Autorinnen, 4 Autoren haben seit Donnerstagmorgen unveröffentlichte Texte im ORF-Landesstudio in Klagenfurt öffentlich gelesen, vor Publikum und einer Jury. Das hat dann immer so ein bisschen was von Germany's Next Top Poet, Schweiz und Österreich natürlich mitgerechnet, ein öffentliches Literaturspektakel. Mein Kollege Jan Dries aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion ist dabei seither, berichtet regelmäßig darüber. Ihn habe ich gefragt, Jan, morgen, da werden mehrere Preise verliehen, darunter der Bachmann, der Deutschlandfunkpreis. Gibt es einen Text, den die Kritiker und du in der engeren Wahl haben?
Es gibt einen Text, über den viele reden. Das ist ein Text, der anfängt mit dem krassen Satz: Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind. Die 1993 in Lüdenscheid geborene Psychiatriekrankenschwester und im vergangenen Jahr Überraschungsdebütantin Lena Schette, die hat veröffentlicht Das Schwarz an den Händen meines Vaters, hat sich gestern mal gegen diese Ozempic-Optimierungstrends und Midjourney Beauty Fakes gestellt. Ja, das war ein Bericht einer Frau, die selber ein wenig mehr Kilos drauf hat und sich gegen diesen Schlankheitswahn gestellt hat. Wir erinnern uns, ne, Kate Moss in den 90ern, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und Schette erzählt dann von ihrer Schulfreundschaft zwischen der dicken Erzählerin und ihrer Freundin Else und wie sie verschämt ihre Pausenbrote auf der Toilette essen, wie sie zum Fluss nur gehen, wenn abends niemand mehr dort ist, wie sie sich wünscht, diese Erzählerin, sie sei doch auch so leicht wie jene Mädchen, die am Flughafen empfangen werden und dann durch die Luft gewirbelt werden. All das kann sie nicht. Es steckt eine wahnsinnige Melancholie drin. Und es steckte sehr viel Ruhrpott-Charme auch in dieser Geschichte. Was ich an Lena Schette besonders finde, ist, dass sie die Texte schreibt, die Ralf Rothmann ja leider nicht mehr schreibt. Ralf Rothmann, ne, der große Ruhrpott-Poet, übrigens auch einer, der ja aus dem Arbeitermilieu kommt.
Milieu des Ruhrgebiets.
Der wird jetzt abgelöst von Lena Schette, ja.
Gab's was Besonderes, war was Besonderes, außer dem berechenbar angekündigten Verlassen der Bühne durch Slata Ruscha?
Es gibt eine Autorin aus Ungarn, die ist aufgetreten in diesem Jahr, Kinga Todt heißt die, und die hat eine Geschichte performt. Sie ist auch Performerin, sie ist Punkmusikerin, sie ist aus dem Orban-Ungar ausgezogen, geradezu geflohen, weil sie dort nicht mehr arbeiten konnte. Sie ist eigentlich Lehrerin, aber weil sie Punkerin ist und ein wenig verrückt schien und sich gegen Orban gestellt hat, wurde sie quasi rausgeschmissen. Und sie hat eine überwältigende Geschichte mit Gesang und Klage und Free-Jazz-Elementen vorgelesen, die sich damit auseinandersetzt, wie geht es eigentlich den Damen derzeit in Ungarn, und zwar im Verhältnis zu Österreich. Und damit hat sie natürlich auch direkt die Verbindung wieder zum Bachmann-Preis gezogen. Es haben alle applaudiert, man war sehr beeindruckt, es war ein tatsächlich sehr avantgardistischer Text, einer, der mal nicht an die 90er Jahre erinnert hat und auch nicht erinnert hat an Germany's Next Top Poet.
Manche sagen, es ist ein Jury-Zirkus mit Schaulesen. Welche Haltungsnoten bekommt bei dir die Jury? Denn es wird ja auch immer diskutiert, wir tun es gerade auch, was Literaturkritik so darf, wo ihre Grenze ist, wo sie überhaupt noch stattfindet. Und da ist Klagenfurt doch immerhin ein ganz beachtlicher Kritikzirkus.
Ja, Germany's Next Top Model oder Germany's Next Top Poet ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, denn diese 50. Tage der deutschsprachigen Literatur sind eigentlich nicht 50 Jahre alt, sondern sie gehen zurück auf die Gruppe 47. Dort wurde sehr ernsthaft, sehr böse, auch teilweise mit sehr viel Leidenschaft gestritten über Texte. So war es auch in den Anfangsjahren hier beim Bachmann-Bewerb, wo jemand wie Jörg Fauser rausgeflogen ist. Er ist ja tatsächlich rausgeschmissen worden damals von Marcel Reich-Ranicki. Und das Ganze ist jetzt doch ein bisschen braver. Daran kann auch Juror Philipp Tingler nichts ändern, der immer wieder provoziert hat, der so provoziert hat, dass Mito Sanyal ebenfalls in dieser Jury ihm bei der Bewertung eines Textes vorgeworfen hat, für einen Moment, er würde migrantische Geschichten ablehnen. Es war quasi ein Rassismusvorwurf. Und jetzt das Besondere. Wir sagen ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zerrissen ist. Mito Sanyal hat ihren Vorwurf wenig später zurückgenommen und damit gezeigt, man kann streiten und auch wieder zueinander finden. Und das ist das, was Kritik ausmacht und was auch Kritik bleiben sollte. Davon wünsche ich mir für die nächsten Jahre, und es wird weitere Jahre Bachmann-Wettlesen geben in Klagenfurt, das würde ich mir für die weiteren Jahre dann doch noch mal etwas stärker und leidenschaftlicher und konfrontativer wünschen.
Sagt Literaturredakteur Jan Drees, der Büchermarkt und Kultur heute. Sie werden mit den Preisträgern natürlich morgen darüber berichten und auch im Gespräch sein. Durch Richard Wagners Bühnenweihfestspiel Parzival, da ist das Epos vom Tumbentoren des Mittelalters Opernfreunden bekannt. Das mittelalterliche Versepos handelt vom unbesorgt lebenden Kind Parzival, das im Wald aufwächst, Ritter kennenlernt, sie nachahmen will, in die Welt hinaus will. Der naive Knabe wird Ritter, behält aber seine Herzensnaivität. Vom Unwissen gezeichnet wird er durch Mitleid wissend. Zum Gralsritter. In der Stiftsruine Bad Hersfeld, wo sonst Decken am Abend verteilt werden, weil es ziemlich kühl wird, da heizte Parzival und die Abendsonde allen ein. In der Ruine des Domstifts wird nämlich seit 1952 Theater gespielt. Die Wiener Theatermacherin Elke Hesse hat die Festspielleitung jetzt neulich übernommen. Für die Eröffnung der 75. Festivalausgabe gab es also eine aktuelle Version des 800 Jahre alten Parzival-Stoffs von Wolfram von Eschenbach. Michael Lages war dabei.
Wer mag, kann ja im Parzival eine Art von neuer Orestie für Mitteleuropa entdecken, ähnlich verwickelt und voller Überraschungen wie im antiken Stücke-Marathon um den Trojanischen Krieg, ist auch hier die Familiengeschichte um einen Jungen gestrickt, der sozusagen die Götter herausfordert.
Mutter, was ist Gott?
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Na, du sagst es ganz oft. In Gottes Namen, um Gottes Willen. Was ist das?
Gott. In der Antike war das ja noch das olympische Personal von Zeus und Hera abwärts. Im Mittelalter des Geschichtenerzählers Wolfram von Eschenbach sind die Götter die Mitglieder jener Tafelrunde von Rittern, die am Hof des Königs Artus leben und wissen um den Heiligen Gral. Das ist zwar vielleicht nur ein einfacher Kelch, in ihm aber manifestiert sich all das, was die Gesellschaft jener Epoche zivilisatorisch zusammenhält. Und das ist in der Fassung, die Regisseur Michael Schachermeier erstellt hat, für die Auftaktinszenierung der Bad Hersfelder Festspiele eben nicht gut 800 Jahre alt wie der ursprüngliche Roman, sondern ganz und gar von heute und hier. Gral, also das Überlebensprinzip für Zivilisation und Welt, ist unbedingte Humanität, Nächsten, Übernächsten und Überübernächsten Liebe. All das also, wofür sich eine nennenswerte Zahl von Anführern bedeutender politischer Weltmächte derzeit so überhaupt nicht mehr interessiert. Kurz, in der Orestie wird bekanntlich die Demokratie erfunden, mit Parzival die bedingungslose Mitmenschlichkeit. Und die steckt halt in der einfachsten Frage an einen Sterbenden etwa, wie es ihm gehe und wie ihm vielleicht zu helfen wäre. Das ist der Gral, die Bereitschaft und Fähigkeit zum Mitleiden. Compassion hieß das später bei John F. Kennedy. Dieses Statement steht am Ende eines ziemlich mitreißenden Theaterabends. Komponist und Pianist Paul Wallfisch versetzt Parzivals ebenso philosophische wie handfest abenteuerliche Erkenntniswege eher mit Songs und Sounds nach Art der Pop- und Song-Ikone Tom Waits. Volker Hintermeier hat den Bühnenbildkampf mit der Ruine aufgenommen, und weil er so enorm erfahren ist, setzt er klug auf Abstraktion. Die Realität des Raums liefert ja immer die Ruine selbst. Hochaufragende Stangenkonstruktionen fahren bei Hintermeier auf Podesten. Zwischen den Stangen können haushohe Tücher Innenräume markieren und an den Stangen selbst leuchten Röhren immer zu, in Rot, überhaupt rot. So rot war lange kein Theaterraum mehr. 4 gerundete und natürlich rote Teile eines Rings stehen und hängen überall zwischen den Mauern. Und tiefrot ist auch der Mond, der schließlich durchs allerhöchste Fenster am hintersten Rand der Ruine hereinscheint. In diesem Raum und mit dieser Musik führt Michael Schachermeier das Ensemble so individuell wie kollektiv. Wie immer beeindruckt die Statisterie von Bad Hersfelderinnen und Bad Hersfeldern, auch weil sie sich so umstandslos mit dem Ensemble mischt. Alle Teile der Familien-, Ritter-, Götter- und Gralsgeschichte bekommen klare, überzeugende Profile, natürlich vor allem mit Parsifal selbst, den Schauspieler Thies Brammer zuweilen fast taumelnd durch die Abenteuer treiben lässt. Naiv und unbeirrbar nimmt der Junge es mit jedem auf, zwar ahnungslos über die eigene Bestimmung, aber nicht tump und fiege, also feige schon mal gar nicht.
Bist du vielleicht Fiege? Bist du Tumpe? Nein, das bin ich nicht. Ich bin Parsifal.
Schachermeyers Inszenierung gelingt es in 2 sehr dynamischen und vernünftigerweise pausenlosen Stunden, diesen im Denken wie im Spielen überwältigend reichen Stoff zugänglich zu machen, heute, in einer Zeit, in der humanistische oder sonst welche Utopien in der Regel nicht viel gelten. Schon das ist ein Kraftakt, der dem Neustart in Bad Hersfeld sehr gut ansteht. Und Haltung zeigt das Festival auch im 75. Jahr.
Michael Lages über Parsifal Road Movie in Bad Hersfeld, womit wir zum Film kommen. Das Brexit-Referendum über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU vor 10 Jahren fiel knapp aus. Gute 500.000 Stimmen entschieden über den Ausstieg. 4 quälende Jahre schlossen sich an. Die Remainer unterlagen der Leave-Fraktion. Glücklich ist damit heute keiner, außer den Populisten um Nigel Farage's Reform UK. Aber eine neue Debatte will auch niemand. Fragt man in London wirkende Künstler, wie etwa den Kunstfotografen Wolfgang Tillmanns, das haben wir vor wenigen Tagen getan, dann ist zu hören, dass sich für Künstler nichts verbessert hat.
Ich glaube, also wenn man hart danach sucht, man wird, glaube ich, keinen Vorteil finden. Ich bin ja, also zwischen London und Berlin arbeite ich. Das Verschicken von Dingen ist super nervig, super teuer und man vermeidet es halt eher, ne?
Sagt uns Wolfgang Tillmanns vor wenigen Tagen. Wie sieht es eigentlich im britischen Filmsektor aus, 10 Jahre nach dem Referendum? Christian Berndt hat sich in der Filmbranche umgehört.
Das war der beste Urlaub ever!
3 Freundinnen aus Großbritannien im Urlaub auf Kreta. Was als großer Teenager-Spaß beginnt, wird zur traumatischen Erfahrung psychischen und sexuellen Gruppenzwangs. Der 2023 in Cannes ausgezeichnete britische Film How to Have Sex ist in gewisser Weise typisch für Filme junger Filmschaffender der Post-Brexit-Zeit in Großbritannien, meint der Filmkritiker bei Screen Daily und The Independent, Geoffrey McNabb. Molly Manning-Walker erzählt von jungen Britinnen, die prägende Erfahrungen in Europa machen, so McNabb, ähnlich wie auch der vielfach ausgezeichnete Debütfilm von Charlotte Wells, After Sun, aus dem Jahr 2022, meint er. Junge britische Filmschaffende beschäftigen sich heute intensiver mit Europa als noch vor 10 Jahren, so McNabb. Der Brexit sei ein Paradox. Vorher habe sich die britische Filmindustrie eher außerhalb europäischer Institutionen bewegt. Seit den 90er Jahren war Großbritannien zum Beispiel nicht mehr am europäischen Filmförderungsfonds Eurimage beteiligt. Man habe sich eher in Richtung USA orientiert. Doch seit dem Brexit suche man engere Verbindungen zu Europa. Jeder in der britischen Filmindustrie war entsetzt über den Brexit, meint McNabb. Zu einem wirtschaftlichen Rückgang der britischen Filmindustrie sei es allerdings nicht gekommen. Aber gerade Independent-Filmschaffende seien bitter enttäuscht gewesen. Regisseure wie Ken Loach könnten ihre wichtigsten Filme nicht ohne europäische Partner drehen. Auch für Filmfestivals hat sich einiges geändert, meint der Leiter des UK Film Festivals London, Murray Woodfield.
The UK Film Festival London is a totally international festival and
das Festival ist absolut international und hatte immer enge Verbindungen zu europäischen Filmproduktionen, meint Woodfield. Aber die europäischen Einreichungen hätten seit dem Brexit abgenommen. Ein Grund dafür ist auch, dass das UK Film Festival keine von Filmkritikern gekürte Auswahl der besten europäischen Filme mehr zeige. Dafür gab es vor dem Brexit europäische Fördergelder und ohne die musste das Festival diese Reihe einstellen. Trotzdem pflegt das UK Film Festival weiterhin enge Kontakte zu europäischen Festivals, meint Woodfield, und britische Filme sind nach wie vor auf Festivals wie der Berlinale vertreten. Allerdings sei es für britische Filmproduktionen erheblich schwieriger geworden.
We've lost the ability to collaborate easily with European production companies.
Co-Produktionen mit europäischen Produktionsfirmen sind komplizierter geworden, auch weil seit dem Brexit das Reisen durch die eingeschränkte Freizügigkeit erschwert ist. Dann fehlen britischen Filmproduktionen hunderte Millionen Euro EU-Filmförderung und Filmschaffende aus allen Gewerken finden schwerer Arbeit bei europäischen Produktionen. Denn in der EU gilt eine 90-Tage-Aufenthaltsbegrenzung für Briten. Das macht es unattraktiv, sie einzustellen.
So we have less work as filmmakers, as actors, because there's less co-productions with Europe.
Das heißt, es gibt weniger Arbeit für britische Filmschaffende und das bedeutet ein Schrumpfen des Talentpools, so Woodfield. Und die Zusammenarbeit mit den USA sei kein Ersatz, weil sie alleine wegen der Flugkosten viel teurer ist. Zwar produziert Hollywood viel in Großbritannien, aber davon profitiert nicht der britische Film, meint Woodfield. Die Studios seien lediglich Dienstleister für US-Produktionen. Und kulturell stünde Europa den Briten viel näher als den Amerikanern. Die kulturellen Verbindungen zu Europa existieren weiter, meint auch die Kulturwissenschaftlerin am King's College London, Kirsty Warner. Ob der Brexit wirtschaftliche Nachteile für die britische Filmindustrie gebracht hat, sei schwer zu beurteilen, aber für Kunstschaffende sei es sehr viel komplizierter geworden.
Probably one of the biggest things that people have spoken to me about is Creative Europe.
Eines der wichtigsten Probleme für britische Kulturschaffende sei der Wegfall von Creative Europe. Dieses Kultur- und Medienförderungsprogramm der EU bietet nicht nur finanzielle Unterstützung für kulturelle Projekte, sondern es fördert auch die Zusammenarbeit europäischer Kulturschaffender. Diesen Austausch vermissten die britischen Kulturschaffenden, meint Warner. Außerdem gäbe es in Großbritannien zu wenig Kompensation für die ausgefallenen kulturellen EU-Förderungen. Hinzu komme, dass seit der Brexit-Abstimmung viel passiert ist. Etwa die Corona-Pandemie, die gleichzeitig mit Großbritanniens Austritt aus der EU begann und internationale Kooperationen zusätzlich erschwerte. Inzwischen spricht sich in Umfragen eine Mehrheit der Briten zwar für einen Wiedereintritt in die EU aus, die Gesellschaft bleibt in dieser Frage aber weiterhin gespalten, so Warner.
The UK is incredibly divided in that sense, and I think it still is today.
Ein Beitrag von Christian Berndt war das. Gemeinsam gegen Antisemitismus an Theatern. Ein Netzwerk für Theaterleute aus freien Gruppen, Stadt- und Staatstheatern sowie Verbänden. Das gründet sich am Wochenende in Augsburg. Treibende Kraft ist Stella Leder. Sie ist Mitinitiatorin und im Vorstand des Instituts für Neue Soziale Plastik. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die hat eine Chronologie antisemitischer Übergriffe fürs vergangene Jahr dokumentiert und allein 160 solcher Vorfälle im Kunstbetrieb gezählt. Seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza, haben solche Übergriffe deutlich zugenommen. Also, Stella Leder habe ich gefragt, Sie sind selber Autorin, Dramaturgin. Was gründen Sie am Wochenende in Augsburg für ein Netzwerk und warum ist das überhaupt erforderlich Ihrer Meinung nach?
Also wir erleben in unserer Arbeit immer wieder, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, wie alleine sich Menschen fühlen, die entweder selber Antisemitismus erleben, also angegriffen werden, boykottiert werden oder so, aber wie einsam sich auch die Menschen fühlen, die das wahrnehmen als Problem. Das Institut für Neue Soziale Plastik berät in diesen Kontexten und macht Fortbildungen zu dem Thema Antisemitismus. Aufgrund dieser Wahrnehmung, dass sich so viele so alleine fühlen, entstand dann die Idee, man könnte ja einfach ein Netzwerk gründen, um sich dazu auszutauschen.
Frau Leder, Sie stellen das aber nicht in der Berliner Bundespressekonferenz vor oder in Ihrem Institut für Neue Soziale Plastik, sondern Sie tun es im Theater, einem Ort der darstellenden Künste. Warum?
Also Antisemitismus in der Kultur so viel wir auch darüber debattiert haben in den letzten Jahren und so vehement die Debatten auch sind, diese Debatten finden in der Regel ohne Menschen und Institutionen statt, die selber Kultur machen oder in diesem Fall, die selber Theater machen. Und deshalb ist es uns wichtig, uns in einem Theater auch zu treffen. Es ist jetzt so, dass sich, wenn man auf die Anmeldeliste guckt, da sind 18 Stadt- und Staatstheater dabei, diverse Leute aus freien Zusammenhängen und eben aus Verbänden. Also es hat jetzt erstmal, glaube ich, ganz gut geklappt. Jetzt werden wir sehen, was am Wochenende passiert und sich daraus entwickelt.
Frau Leder, dem liegt doch eine Annahme oder These zugrunde, wenn ich Sie da recht verstehe. Verstörend ist, dass eine Anerkennung von Minderheiten Ziel ja oft des Kunstbetriebs und auch gerade in den darstellenden Künsten ist. Aber ausgerechnet beim Thema Antisemitismus oder Antisemitismusprävention, ausgerechnet das Theater Lücken aufweist, ist das Ihre Annahme?
Also nicht nur im Theater, das ist grundsätzlich so. Also es ist grundsätzlich so, dass auch wenn Kulturinstitutionen sich in den vergangenen Jahren darum gemüht haben, Minderheitenperspektiven zu berücksichtigen und etwas zu tun, zum Beispiel gegen Rassismus und Sexismus, das Thema Antisemitismus ist unter den Tisch gefallen dabei. Auch die Situation von Jüdinnen und Juden beziehungsweise von Israelis ist unter den Tisch gefallen und dem wollen wir etwas entgegensetzen und das wollen wir ändern.
Wir erinnern uns an die Münchner Philharmoniker unter Lahav Chani, die im September 25 in Belgien ausgeladen wurden. Da gab es eine breite Debatte. Es gab auch eine Solidarisierungskampagne. Lassen Sie uns noch mal eine Sekunde auf die Bühne gucken. Es gibt Operntheaterstücke, die historisch Juden verächtlich machen. Wir kennen das. Das ist der Kaufmann aus Shakespeares gleichnamigen Drama. Wagners Siegfried, da ist die Figur des Mime zu nennen. Ein riesiger Skandal war Rainer Werner Fassbinders Stück über Müll, die Stadt und der Tod, in dem Zentralratsvorsitzende Ignaz Bubis damals antisemitisch dargestellt wurde, bis hin zum Streit um Waldi Muawatz, die Vögel, ein Stück über jüdisch-arabisches Liebespaar, das wurde in Paris, Wien, Stuttgart, Halle aufgeführt, dann gab es Ärger in München. Wie damit umgehen? Sie können doch nicht wollen, dass die nicht gespielt werden, oder?
Nein, darum geht es auch gar nicht. Es geht eher darum, also wenn wir diese Arbeit machen, von der ich am Anfang gesprochen habe, also diese Arbeit, wo wir Fortbildung machen und Beratungen machen in Theaterkontexten, geht es immer darum, den Antisemitismus in den Stoffen erstmal zu erkennen. Und wenn der erkannt wird und man den lesen kann sozusagen, den Antisemitismus, der in diesen Stoffen steckt, dann kann man auch dramaturgisch ganz normal damit umgehen, so wie man auch mit anderen Fragen umgeht. Ja, also ich sage mal beispielhaft, es ist ja inzwischen völlig normal, dass man darüber nachdenkt, ob es sexistisch gezeichnete Figuren oder Beziehungsdynamiken in Theaterstücken gibt und dann sich zu fragen, was machen wir damit? Wollen wir das heute so machen? Stellen wir das anders dar? Und das brauchen wir im Bereich Antisemitismus eben ganz dringend auch. Antisemitismus wird nach wie vor einfach nicht wahrgenommen als Teil der Kulturgeschichte und damit auch als Teil der Geschichte und des Wirkens der jeweiligen Künste. Wenn ich diesen Standpunkt aber erstmal annehme, also wenn ich erstmal einfach davon ausgehe, selbstverständlich gibt es antisemitische Narrative und Bilder in Theaterstücken und in Literatur oder selbstverständlich können solche Bilder auch entstehen durch ein entsprechendes Kostümbild. Wenn ich diesen Standpunkt erstmal einnehme, dann kann ich eigentlich die Auseinandersetzung beginnen und sagen, wie gucken wir denn heute da drauf und was für Bilder wollen wir hier heute zeichnen.
Gebe ich Sie richtig wieder, wenn Sie sagen, Antisemitismus normalisiert sich schleichend in der Kultur?
Ich würde sagen, Antisemitismus war schon immer Teil von Kultur. Ich würde auch sagen, Kultur wirkt wie eine Art von Wissensspeicher von antisemitischen Narrativen und Bildern, die aber so omnipräsent sind, dass wir die oft erstmal gar nicht bemerken. Also sozusagen, das ist die Basis und gleichzeitig haben wir jetzt in den letzten Jahren diese sehr vehementen Debatten, wir haben Boykottkampagnen, wir haben die Situation, dass jüdische und israelische Künstler ganz stark unter Druck geraten im Kulturbetrieb. Das kommt sozusagen zueinander und wenn das zueinander kommt, dann ja, dann kann man von Normalisierung natürlich sprechen, aber die Frage ist, ob sozusagen diese Normalisierung nicht schon immer auch irgendwie gegeben war. Also ob man die nicht erstmal einfach aufbrechen müsste, um etwas zu verbessern an der Situation.
Wie denken Sie das durch Ihr Netzwerk zu ändern?
Meine Hoffnung ist im Prinzip, dass da ein Netzwerk entsteht, wo man sich kollegial austauscht, auch jenseits von Skandalen. Meine Hoffnung ist auch, dass man sich damit freiwillig auch auseinandersetzen kann und zum Beispiel dafür sorgen kann, dass die Mitarbeitenden Zugänge bekommen zu Fortbildungen zum Thema Antisemitismus oder sie sonst irgendwie ermutigt werden, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn man in so eine Freiwilligkeit reinkäme der Auseinandersetzung und sagen würde, okay, das ist gut, das zu machen, dann wäre es vielleicht auch so, dass wir weniger diese Form von politischem, medialen Schlagabtausch und diesen ganzen Skandalen hätten, was dazu führen würde, dass die Institutionen und freien Gruppen, die in so Situationen landen, weniger unter Druck wären. Also das wäre, glaube ich, alles sehr, sehr gut. Und am Ende geht es uns natürlich vor allem aber auch einfach um die betroffenen Künstlerinnen und Künstler. Also wir haben die große Sorge, dass wenn die Entwicklungen so weitergehen wie in den letzten Jahren, dass sich Jüdinnen und Juden einfach immer mehr auch aus diesen Kontexten anfangen zurückzuziehen. Wir haben schon gesehen, dass israelische Künstlerinnen und Künstler zurückgezogen sind nach Israel, weil sie die Situation hier nicht mehr ertragen haben. Also wir hoffen, dass wir diese Entwicklung etwas aufzuhalten oder zurückzudrehen. Und so wie ich auf die Stimmung gucke unter den Kolleginnen und Kollegen, das sind schon eine Menge Leute, die das, sage ich mal, ähnlich sehen und sehr motiviert sind, darüber nachzudenken, was sie selber tun können.
Antisemitismusprävention am Theater. Stella Leder war das über ihr neues Netzwerk, das in Augsburg am Wochenende gegründet wird. Das Pariser Musée d'Orsay sieht sich schon seit längerem mit der Forderung nach Rückgabe eines seiner Van Gogh-Gemälde konfrontiert. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, es handelt sich um das Gemälde Krankenhaus Saint-Paul in Saint-Rémy-de-Provence. Die Forderung erhebt bereits seit 9 Jahren Klaus Kallmann, Nachkomme eines in der NS-Zeit verfolgten deutsch-jüdischen Kunstsammlers. Jetzt wurde bekannt, dass sich Frankreichs Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen ab September mit diesem Fall befassen wird. Sie wird dann eine Empfehlung zum Umgang mit dem Streitfall abgeben. Und noch eine Rückgabeforderung. Seit mehreren Jahren erhebt die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas Anspruch auf ein etwa 1000 Dokumente umfassendes Archiv einer von den Nazis verfolgten Familie. Dabei handelt es sich um Bilder, Briefe und Schriftstücke, die die Verhaftungen und Hinrichtungen der Familienmitglieder dokumentieren. Derzeit liegt das Archiv im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat nun verfügt, dass der Fall neu verhandelt werden muss. Es müsse geklärt werden, ob der Bund rechtmäßig Eigentum an dem Archiv erwerben konnte. Trenčín in der Slowakei ist in diesem Jahr eine von 2 Kulturhauptstädten Europas. Neuerdings soll dort eine Stadtschreiberin für mehr Bekanntheit sorgen. Die Übersetzerin und Kulturvermittlerin Stefanie Bose.
Weil Trenčín eben auch eine Kleinstadt ist, die jetzt vielleicht vordergründig nicht prädestiniert dafür ist, Kulturhauptstadt zu sein. Aber das ist schon wichtig für so kleinere Städte, weil die sich sehr viel entwickeln können und weil dort viel Motivation reinkommt, gemeinschaftlich zu arbeiten.
Bose hat im vergangenen Jahr einen Roman über Trenčín aus dem Slowakischen ins Deutsche übersetzt und sie veröffentlicht schon seit einiger Zeit auf ihrem Blog Beiträge über die Kleinstadt in der Westslowakei. Darin schreibt sie auch über die Folgen der rechtsnationalen Kulturpolitik des Landes. So sei die Kulturszene stark unter Druck, seit die Kulturministerin einer rechten Partei nur noch slowakische Traditionen fördern will und zudem die Leitungen staatlicher Kulturinstitutionen entlassen hat. Das Programm des Kulturhauptstadtjahrs ist davon aber nicht betroffen. Überwältigend groß ist das Interesse für die NSDAP-Mitgliederkartei und die Klärung der Frage, war Opa ein Nazi? Zeitweise sind die Server kollabiert. Anders verhält es sich mit dem historischen Interesse an der NS-Zeit. Das beklagt der Historiker Ulrich Herbert in der Süddeutschen Zeitung. Heute sei das Interesse an der Geschichte des Kolonialismus, der Geschlechter oder der Globalisierung viel größer. Dagegen sei die Zahl der Lehrveranstaltungen zum Nationalsozialismus an den Universitäten deutlich zurückgegangen. Und nur noch wenige Geschichtsprofessoren in Deutschland hätten ihren Schwerpunkt in der Erforschung der NS-Zeit, so Ulrich Herbert. Vor dem Hintergrund einer erstarkenden AfD-Partei verheiße das nichts Gutes. Und die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Anne Blathe ist tot. Schon als 17-Jährige wurde sie für ihre Darstellung einer psychopathischen Tochter im Kriminaldrama »Solange ein Herz schlägt« für einen Oscar nominiert. Dann allerdings wurde sie überwiegend für Musicals und Komödien besetzt, so etwa in »Mr. Peabody und die Meerjungfrau« und »Der große Caruso«. Jetzt ist Anne Blathe mit 98 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler war am Mikrofon. Nach uns die Nachrichten. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über die hohen Temperaturen in Deutschland und die Debatte darüber. Ihnen einen guten Abend.